Am 14.09.2015 hat die Welt eine Wahrnehmung gemacht, auf die sie knapp 100 Jahre gewartet hat. Forscher haben gesucht und analysiert. Es wurden komplexe und komplizierte Instrumente gebaut, um das Ereignis zu registrieren. Mehrmals schon hatten Forscher geglaubt, dass sie am Ziel wären. Doch dann entpuppte sich das, was sie als Wahrnehmung eines Ereignisses gedacht hatten, doch als ein Fehler. Diesmal waren sie geduldiger und stellten Fragen über Fragen und prüften. Unter strengster Geheimhaltung zogen sie auch eine Reihe von Instituten hinzu. Und dann, als sie sicher waren, am 11.02.2016 ihre Erkenntnis in einer Marathonkampagne von Pressekonferenzen rund um den Erdball als Entdeckung der Gravitationswellen zu formulieren und zu veröffentlichen. Albert Einstein stellte am 25.11.1915 in der Preußischen Akademie der Wissenschaften seine allgemeine Relativitätstheorie vor. In diesem Zusammenhang beschrieb er die Gravitationswellen. Dabei dachte er nicht im Entferntesten daran, dass man sie eines Tages messen könnte. So winzig, so klein, so marginal sind sie. Schließlich gelang der Nachweis ihrer Existenz am 14.09.2015. Es war 5 Uhr morgens in Livingston und erst 3 Uhr morgens in Hanford, beides Messstationen in den USA, die das Signal aufnahmen. Durch die internationale Vernetzung gelang das Signal per Mail nach Hannover. Und dort saß ein Doktorand, der es per E-Mail als erster überhaupt wahrnahm, der irritiert war, der Fragen stellte. Man hatte sich vereinbart, dass man auch Fakes in solche Informationen hineinlegt, und der genau daran glaubte, weil das Signal so überdimensional deutlich und klar und verständlich war, dass es sich hier um einen Fehler handelte. Aber schon nach kurzer Zeit war die Gewissheit da und man prüfte diese Information und war sich einigermaßen sicher, ohne schon ganz sicher zu sein, um damit an die Öffentlichkeit gehen zu können. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie ihr Gott erleben könntet? Welche Erfahrung habt ihr mit Gott gemacht? Welche Antworten werden bei dieser Fragestellung gegeben? Ich bin nun lange genug in der Gemeinde, dass ich natürlich diese Fragen und Antworten auch kenne. Da wird Verlorenes wiedergefunden, Übernatürliches oder Unerklärliches ist passiert, Bewahrung vor einem Schaden oder großen Verlust, der Blick in die Bibel, der Blick in die Geschichte, die Erfüllung der Prophetie. Wie nehmen wir Gott wahr? In diesem Begriff des Wahrnehmens steckt ja so viel. Wahrheit nämlich. Wie wollen Menschen, dass sie Gott wahrnehmen? Meist wird dem noch vorangestellt, wenn es einen liebenden Gott gibt, dann müsste er dort und dort einschreiten, Unglücke oder Böses verhindern. Und wir könnten gleich eine ganze Reihe an tagesgeschädlichen Ereignissen aufführen, um diese Situation noch deutlicher und krasser zu beschreiben. Stellen wir aber auch noch einmal ganz anders die Frage. Wie kam es dazu, dass man die Gravitationswellen messen konnte? Wo doch Einstein selber gar nicht daran glaubte, dass das messbar ist. Und das muss man sich erst mal vorstellen. Da denkt ein Mensch etwas. Er hatte eine Theorie, dass es sie geben müsste. Einstein stellte mit seinem Wissen, der Beobachtung und Analyse seiner Erkenntnisse eine neue Schlussfolgerung auf. Ein Axiom, wie man es in der Wissenschaft nennt, eine Behauptung, die Relativitätstheorie mit den Gravitationswellen. Heute sagt man, das gibt einen ganz neuen Blick in das Weltall, möglicherweise in die Entstehung unserer Welt. Also, aus Punkt 1 wusste man, wonach man suchen sollte. Streckung und Stauchung von Wellen. Es geht um die Anwendung der Theorie in der Praxis. unter experimentellen Bedingungen. Man benötigte also ein Instrument, was dazu in der Lage ist, diese Minisignale zu empfangen und eine sozusagen adäquate Sensibilität zu besitzen. Der Bau dieses neuesten Instruments, und neuesten heißt, dass dem schon einige vorangegangen waren und Versuche, wie gesagt, auch schon gemacht waren, wo man immer wieder feststellte, dass es doch nicht richtig und abgeschlossen war, befand sich zum damaligen Zeitpunkt in einer 14-tägigen Testphase. Die Eichung des Instruments war weitestgehend abgeschlossen und 2 Tage, bevor die Testphase durch war, trat dieses Ereignis ein. Also punktuell könnte man meinen. Ich weiß nicht, wie ihr euch dieses Instrument vorstellen könnt oder ob ihr eine Ahnung oder ob ihr das wahrgenommen habt. Ich habe meine Frau gefragt gestern, was weißt du denn davon? Sie hat es in den Nachrichten gehört, genauso wie ich. Das Instrument besteht aus 4 Kilometer langen Röhren, die im rechten Winkel zueinander in waagrechter Position liegen. Dann wird ein Laserstrahl zeitgleich durch ein Prisma gesendet, der dieses Signal in diese 2 Kanäle hineinlenkt. Das nur einmal als grobe Beschreibung. 4 Kilometer lang, je Schenkel, in waagerechter Fläche, in der Wüste natürlich, dort wo diese Bedingungen gegeben sein können. Und man musste diese Stauchung, wusste also, wonach man suchen musste, dass man, Entschuldigung, die Stauchung und die Streckung von Wellen wahrnehmen kann. Ich habe mir im Internet viele Bilder dazu auch angesehen und auch gibt es Animationen, die das so ein bisschen populär machen. Das ist äußerst interessant. Da wurde etwas sichtbar gemacht, realisierbar, wahrnehmbar, nachweisbar, aber nur mit diesem Instrument. Die Forscher, was haben sie gemacht? Die haben sich darauf eingestellt. Die haben ihr Instrument daraufhin ausgerichtet und ausgebaut, dass es das, was sie sehen wollten, auch wiedergeben kann, messen kann, aufnehmen kann. Ich habe mich gefragt, ja, wie können wir das mit Gott machen? Wie können wir Gott wahrnehmen? Wie können wir Gott messen? Das wäre doch das. Wir messen Gott und sagen, hier ist das Ergebnis, schau. Und doch ist es fast genau so. Auch wir können Gott wahrnehmen. Nur, wir können es nicht nachweisen, wir können es nicht wiedergeben, wir können es nicht argumentieren. Jeder für sich ist sein eigenes, in Anführungszeichen, Messinstrument. Jeder für sich muss sich einstellen und justieren. Jeder für sich muss sich auf dieses Experiment einlassen. Wir können es nicht für unsere Kinder. Glaubt mir, wenn es das wäre, ich hätte alles dran gesetzt und versucht, meine Kinder zu argumentieren, ihnen den Beweis anzutreten. Das funktioniert nicht. Wir können es nicht. Wir können es auch nicht für unsere Partner, für unsere Eltern. Ich hätte mir gewünscht, es wäre mir gelungen und es war mir ein Anliegen und es war mir ein Gebetsanliegen, es in dieser Form mit meinem Vater hinzubekommen. Es geht nicht. Jeder ist in dieser Frage ganz auf sich allein angestellt. Und ich kann es nur aus meiner Wahrnehmung herleiten, wie es für meine Vorstellung funktionieren kann. Und bei allem, was ich darüber gelesen habe, wie sich Menschen gewissermaßen eichen, kann ich nur eins feststellen. Am Anfang ist es genauso wie bei Einstein in der Relativitätstheorie. Am Anfang steht das Axiom. Am Anfang steht für mich die Behauptung, die Theorie, es gibt einen lebendigen Gott, der die Welt und alles, was darauf lebt, geschaffen hat. Das ist mein Axiom. Das ist meine Ausgangsposition. Für mich als junger Mann, der ich damals in einer materialistisch orientierten Umgebung aufwuchs und auch sehr viel las, durchaus, war das im Alter von 16 Jahren eine grundlegende Entscheidung. Und ich habe das ja heute so in der Bibelschule mitbekommen, da bin ich nicht unbedingt der Einzige. Ich habe viel gelesen. Und in unserer Schule damals gab es sogar in den Klassen eine Klassenbibliothek. Und ich hatte einen Klassenlehrer, der vermittelte uns Deutsch und Russisch. Zudem hatte ich aufgrund meiner Ambition, Gedichte der Klassiker auswendig zu lernen. Und ich habe alle, fast alle auswendig gelernt, ob Schiller oder Goethe. Das war mir ein Bedürfnis, ein Wettstreit mit einer Mitschülerin. Und dem lag so viel an mir, dass er mich versuchte, vom Materialismus, vom Atheismus zu überzeugen. Er schenkt und er gab mir aus der Bibliothek das Buch von Darwin, Die Fahrt der Bejagel. Und ich habe es gelesen mit Begeisterung. Für ihn natürlich der Nachweis der Evolution. Was ich ja damals noch nicht wusste, um im Gespräch mit der Argumentation mit ihm mich auseinanderzusetzen, wie Darwin selber zu seinen Erkenntnissen und Informationen stand. Bei uns wurde er gelehrt, dass er wirklich kein christusgläubiger Mensch war. Dennoch habe ich dann im Alter mit 16 Jahren mein Glaubensaxiom gesetzt. Damals, als es mit dem Lehrer sozusagen anfing, war es eigentlich nur die Entscheidung, Jugendweihe ja oder nein. Und da war ja der Materialismus elementarer Bestandteil. Es gibt einen lebendigen Gott, der die Welt und alles, was darauf lebt, geschaffen hat. Also den muss ich suchen und nicht den Gott, den ich mir vorstelle, den mir mein Nachbar sich vorstellt und wünscht, dass er so sein sollte, wie er sein müsste, nämlich ISIS beseitigen, nämlich verhindern, dass da ein Stellwerkmitarbeiter eine falsche Entscheidung trifft, dass er eingreift in mein Leben, es verändert. Aber ich treffe die Entscheidung. Er ist da. Und es geht mir darum, dass ich sage, ich stelle fest, es gibt eine Sensorik, eine Befindlichkeit. Wir sind ja heutzutage in der Lage, viele Roboter, künstliche Instrumente herzustellen. Und wie gesagt, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, dann gibt es Herzoperationsroboter, die natürlich mit einer, du wirst es sehen, wissen, einer ruhigen Hand operieren können. Ja. Aber haben Sie das Empfinden? Haben Sie die Empathie? Haben Sie das Gefühl? In Hebräer 11, Vers 3 lesen wir, durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Das war, boah, wenn ihr das Wort im Griechischen lest, dann steht dort für nichts Leere. Was waren denn die Gravitationswellen? Was war der Ausgangspunkt dafür? Dass Sonnenmassen, dass schwarze Löcher sich aufeinander bewegt haben, die Energie freigesetzt haben und diese Freisetzung der Energie, das sind die Gravitationswellen, die sich aufgrund der Äquivalenz des Erhaltungs von Masse, von Energie, die nicht verloren geht, halt in Gravitationswellen ausgebreitet haben. Populärwissenschaftlich wird es versucht, mit einem Trampolin darzustellen, was eigentlich sehr hilfreich ist und sehr anschaulich auch dargestellt wird. Aber ich habe jetzt gerade den umgekehrten Schluss gezogen, nicht? Denn in seiner Darstellung hat auch Einstein formuliert, es ist Leere, es gibt keinen leeren Raum, es gibt nur nichts, das schwarze Loch, die Masse, die Energie. Alles, was ich im Zusammenhang mit diesen Gravitationswellen gelesen habe, bestärkt mich absolut in meinem Glauben an Gott, den Schöpfer und Erhalter der Welt. Und ich sehe mich letztlich in dieser Auffassung in bester Gesellschaft. Albert Einstein wurde ja auch schon nach diesen Dingen befragt. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlose Vernunft. So sein Wort dazu. Und auf die Frage nach Gott antwortete der Nobelpreisträger: Die gängige Vorstellung, ich sei Atheist, beruht auf einem Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Thesen herausliest, hat diese kaum begriffen. Und Max Planck, der Quantentheoretiker, dem 1918 der Nobelpreis für Physik verliehen wurde, kam zu dem Schluss: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und zusammenhält. Hinter dieser Kraft müssen wir einen bewusst intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. So scheue ich mich auch nicht, diese geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde genannt haben: Gott. Und wenn ihr wollt, es gibt eine Liste von Vielzahl von Naturwissenschaftlern, die gläubig waren, wo man sich darüber informieren kann. Wollen wir Gott entdecken, müssen wir uns auf ihn einstellen. Das ist meine Erkenntnis, die ich sozusagen auch aus dieser Erfahrung der Gravitationswellen gemacht habe. Unsere Frequenzen für ihn scharf schalten, sodass er sich uns offenbaren kann. Nicht, und das ist eben der krasse Punkt, dass wir einen Gott suchen, der so sein soll, wie wir ihn uns wünschen. Den gibt es nicht. Gott ist Gott. Und wir können ihn erkennen und annehmen, so wie er ist. Oder wir können uns gegen ihn entscheiden, wie es auch der ein oder andere tut. Welche Antennen habe ich, um Gott wahrzunehmen? Alles, was unser menschlicher Körper hergibt. Und das Wissen darum. Es geht darum, ihn in unserem Leben zu erfahren und zu erkennen und ihn nicht auszuschließen. Für mich bedeutet das, so blöde wie das klingt, alle fünf Sinne. Denn ich habe die fünf Sinne ja bekommen, dass ich mein Leben wahrnehme, empfinden kann. Meine Entscheidung, die dieses Leben steuert, sind doch wirklich die Sensoren. Dazu kommt Gefühl und Empathie. Und das ist so wunderschön, wenn man alt genug ist und dann sogar schon Enkelkinder hat, dann zu sehen, wie da so jemand heranwächst, ja, wie der auf einmal Empathie hat, wo man sich fragt: Mann, wo kommt das her? Wir haben unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal ähneln sie sich. Diese Radfahrgeschichte, genauso ich auch. Aber trotzdem, du dort, ich hier. Ich war kleines Kind, ging weg von meiner Heimat, kam nach vielen, vielen Jahren wieder zurück. Was meint er, was ich für einen Eindruck hatte? Mann, ist das hier alles klein. Ich hatte es riesig in Erinnerung, ich war ein kleines Kind. Meine Perspektive, meine Bilder aus dem Gedächtnis, die waren von, weiß was ich, 1,40, 1,50. Und auf einmal sehe ich die Welt ganz anders. Derselbe Ort. Ganz anders wahrgenommen. Das muss ich anderen auch zugestehen, im Glauben, dass sie einen anderen Blick haben, dass sie eine andere Perspektive haben. Unterschiedlich unser Wissen, unsere Kenntnis. Das alles beeinflusst mich in meiner Erkenntnis, in meiner Analyse, in meiner Bewertung, in meiner Wahrnehmung. Die kann bei jedem, beim gleichen Ereignis unterschiedlich sein. Für mich wird das ganz deutlich in der Fotografie oder in der bildlichen Darstellung. Ich habe ja als Jugendlicher schon als Kind angefangen zu fotografieren. Dann macht man das sozusagen Leben lang, bis die Kinder dann aus dem Haus sind und dann, wozu noch? Und irgendwann, da kamen diese digitalen Fotoapparate auf die Welt und naja, dann schafft man sich dann auch dieses Gerät mal wieder an. Und dann auf einmal gab es irgendwelche Situationen, so wie hier, eine bildhafte Präsentation. Man macht das. Und dann wird man gefragt: Mann, was hast denn du für eine Kamera? Was? Ganz normal. Ja, du musst eine besondere Kamera haben. Die Bilder sind so gut. Nein, das ist eine ganz primitive, eine einfache Kamera. Ja, aber, ja, dann sage ich, boah, die Kamera macht nicht die Fotos. Die Intelligenz, der Blick, der Mensch, der dahinter steht, der hat die Perspektive, der macht das Bild. Die Kamera ist das technische Instrument, was meine Idee umsetzt von der Wahrnehmung. Ich stelle es drauf ein. Ich stelle mich drauf ein, was ich erkenne und wie ich es wahrnehme und wie ich sehe. Natürlich gibt es dann Versuche und Tricks und Möglichkeiten, das so zu machen, dass es gut rüberkommt. Und das ist eigentlich das Bild. Ja, sind unsere Sinne so abgestumpft? Und ich muss leider sagen, es ist merkwürdig, was wir erleben können. Letzten Sabbat, ich erzähle jetzt abweichend von meinem Konzept, hatten wir einen Gottesdienst. Ach, eigentlich war der wunderschön. Und ich habe es bedauert, dass so wenig da war. Ein Gottesdienst, der erstmalig und einmalig bei uns war. Und einmalig heißt aber nicht, dass ich nicht empfohlen habe, ihn zu wiederholen. Wir haben einen Dankgottesdienst gehabt für Kinder helfen Kinder. Wir haben dazu öffentlich eingeladen, es kamen wenige. Aber ich habe festgestellt, und als wir dann so mal kurzzeitig zusammenstanden mit ein paar Leuten, sagte ich, ist doch egal. Wisst ihr was? Das war so toll, das nächste Mal macht jeder den Mund auf und sagt, das müsst ihr erleben, da müsst ihr dazukommen. Das nächste Mal machen mehr den Mund auf und werben dafür und laden dafür ein. Also das heißt, wir werden doch nicht dumm sein, nur weil es einmal nicht dieses Echo und diese Breite gefunden hat, das nicht mehr zu machen. War noch etwas, was ich euch erzählen muss. Wir hatten Musiker da. Ja, ich liebe auch ein bisschen Musik. Ja, ich liebe auch klassische Musik. Ich liebe auch unsere Musik. Und ihr seid ja schon viel weiter als wir in unserer Gemeinde. Ihr singt ja fast nur noch aus der Quelle. Auf das neue Liederbuch freue ich mich schon gar nicht mehr, nachdem ich weiß und gehört habe, und letztlich hätte ich schon haben können auf dem iPad, dass da auch nicht mehr so umwerfend viele neue Lieder drin sind. Wir hatten einen Spieler, der hat Saxophon gespielt. Der kam aus der Gemeinde Mannheim. Ich habe ihn dann hinterher einfach mit ihm gesprochen. Ich habe ja in der Kirche einen Gottesdienst erlebt. Das war mal im Urlaub, in einem Abendsgottesdienst. Und ich hörte das, dachte, ey, das musste man mitmachen, da musste man hingehen. Saxophon und Orgel. Boah. Wir saßen da, Kerzenlicht in der Kirche, abends, Sommerabend, die Kirche da auf Hiddensee, auf kleinen Berg gelegen. Also man könnte sich Romantik machen, ihr merkt, das ist Empathie, ne? Das ist Empfindung. Und dann sitzen wir da recht früh hingegangen, damit wir auch wirklich gut wahrnehmen können. Und dann kommt so von hinten ein leiser Ton mit einem Saxophon. Du hast uns Gott gerufen und darum sind wir hier. Und ich stehe auf Saxophon. Das war, er kommt von hinten rein, er wird immer lauter, immer lauter. Dann setzt die Orgel mit ein und das nimmt eine Wucht und eine Dynamik an und man ist mitgerissen. Und das Traurige an diesem Gespräch war, ja, er kommt aus der Gemeinde Mannheim, aber er darf dort nicht spielen. Ich kenne die Gemeinde Mannheim, ich war ja Schatzmeister und dort gibt es einen ehemaligen Kollegen und ich kenne ihn, kenne auch seine Empathie. Ich muss sie respektieren. Es ist schade. Wisst ihr was? Die vermissen was. Ich nicht. Das sind Sinne, die Gott mir gegeben hat. Und die sind nicht in Anführungszeichen verboten. Nur weil wir aus der Historie heraus irgendwo den Eindruck hatten, dass das so sein müsste. Weil es Exzesse gab und Ausschweifungen und weiß ich was damit verbunden wurde. Nein, David tanzte vor der Bundeslade. Der wurde zurechtgewiesen, auch darüber auch. Also diese Situation und unterschiedliche Wahrnehmung gab es auch damals schon. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, damit ist der Beweis erbracht, Gott wollte das so. Nein, auch da gab es schon unterschiedliche Wahrnehmung drüber. Aber Gott hat, David hat sich verteidigt. Ich freue mich, dass sie wieder da ist. Deswegen tanze ich vor der Bundeslade da. Und diese Freude lasse ich mir doch nicht nehmen. So hat uns Gott die verschiedensten Sinne gegeben. Ja, auch den Verstand. Wenn er mein Konstrukteur ist, werde ich doch mich so verhalten und seine Bedienungsanleitung sozusagen benutzen als Empfehlung für mein Leben. Und die Bedienungsanleitung sind die 10 Gebote. Das sind meine Ernährungshilfen und Unterstützung, wo heute fast alle Welt drauf fliegt und sogar noch extremer das überzieht aus, ja, kann man sehen, auch wie gesagt, alles akzeptiert. Unterschiedliche Wahrnehmung. Gott offenbart sich, und das ist eigentlich der Punkt. Gott offenbart sich, er zeigt sich mir, nicht ich suche ihn, mache ihn mir zurecht und sage, so sollst du sein, bist du nicht so, blub, bist, gibt es dich nicht, will ich dich nicht. Ich habe eine Mitarbeiterin, eine Kollegin. Ich habe mit ihr über diese Predigt, über diese Gedanken, über diese Idee gesprochen. Sie ist gemeinsam mit mir aus der DDR, 10 Jahre jünger. Sie hat eine andere Wahrnehmung, sie hat ein anderes Axiom. Gott ist für sie ein Diktator. Weil er bestimmt ja über mein Leben. Du musst dich ja an die Gebote halten, sag ich. Nein, du siehst das ja falsch. Die Gebote helfen mir. Sag ich, guck mal, pass mal auf. Wenn ich die Gebote nicht hätte, ich würde deinen Mann erschießen. Was würdest du dann sagen? Wenn ich die Gebote nicht hätte, ich würde dich nehmen, dir deinen Mann wegnehmen. Was würdest du dann sagen? Verstehst? Es ist alles eine Frage der Betrachtung. Wie nehme ich es wahr? Und das hilft mir. Und so setzt sich mein Puzzlestein von der Erkenntnis Gottes in meinem Leben zusammen. Über die Propheten. Über seinen Sohn. Gott spricht durch seinen Sohn. Immer wieder hat, ich sage euch Hebräer 1:1-3, immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf vielfältige Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch uns, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von der Last unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Die Wahrnehmung Gottes hat mir in meinem Leben einen neuen Blick auf die Welt gegeben. Letztlich die Chance, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen. Nicht, dass das bedeutet, dass ich alles jetzt verstehe. Aber ich versuche zumindest zu respektieren, dass nicht alles nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen in der Welt so geschieht, sondern dass da Gott viel freier, viel offener umgeht. Wir leben in unserer dreidimensionalen Welt und man versuchte das ja auch mal in Vorträgen, kann ich mich gut erinnern, Evangelisationsvorträgen. Denkt euch ein Löschpapier, da leben die Flächenmenschen drauf. Dann macht ihr einen Fettkranz, das ist die Mauer, und dann macht ihr einen Tintenklecks zu den Flächenmenschen, die in der Mauer leben. Dann sagen die, das ist ein Wunder, weil die dritte Dimension nicht kennen. Wie kann es sein, dass ein Tintenklecks von oben in dieses zweidimensionale Denken hineinkommt? Einstein machte uns eine weitere Dimension auf, die Raum- und Zeitdimension. Es geht nicht um die Suche nach einem Gott, der zu mir, meinen Bedürfnissen oder Bildern von einem allmächtigen, liebenden Gott passt. Aber ich kann es annehmen und erkennen in verschiedenen Situationen das Eingreifen des Gottes auch in meinem Leben. Auch mir ist es passiert. Es war gar nicht so lange danach, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe. 19 war ich. Fuhr ich mit dem Motorrad, die letzte Fahrt in meinem Betrieb, wo ich arbeiten war, bevor ich zum Studium nach Rostock ging. Mein Vater fuhr Seitenwagen. Ich habe viele Jahre hinten gesessen, habe auch im Beiwagen gesessen, habe seine Reden im Kopf und im Ohr, wie man damit zu fahren hat. Seitenwagen fahren mit dem Motorrad, das ist eine Kunst, eine kleine zumindest in den Kurven, weil da eben ganz andere physikalische Kräfte wirken. Also das Wissen, dass es was Besonderes ist und dass man auf besondere Situationen und wie man aufpassen muss, alles da. Und dann ist es doch passiert. Ich fahre mit dieser Maschine, mit dem Seitenwagen und es kommt eine Kurve und die war so, wie ihr gesagt, und ich habe die Beherrschung über die Maschine mit dem Seitenwagen verloren. Und irgendwann fand ich mich in der Klinik wieder und der Polizist kam zu mir und sagte zu mir, wissen Sie, Sie haben ja eine ungleichliche Reaktion bewiesen. Das ist ja fantastisch. Was? Ihre Maschine führte genau auf den Baum zu. Aber kurz vorher haben Sie das Lenkrad rumgerissen und dann war der Seitenwagen dran und ich habe ein Salto über das Motorrad gemacht und landete auf den Knien im Acker. Das war nicht der Gottesbeweis für mich, aber das war ein Element da drin, wo ich dann sofort gesagt habe, wissen Sie, das war nicht ich, das war Gott. Ich habe nichts wahrgenommen. Für mich steht fest, Gott liebt alle Menschen, auch die mir Fremden, auch die mir nicht zugänglichen, die ich nicht verstehe. Wenn ich mir vorstelle, dass der Islam, dass das Judentum oder das Volk Israel, dass das Christentum alles von Abraham abstammt. Hallo? Abraham. Abraham, der Glaubensvater. Mann, der glaubte doch wirklich, oder? Der glaubte doch richtig, oder? Nee. Wir wissen, dass auch er seine Schwächen hatte und seine Zweifel. Und dass er auch versuchte, Gott zu helfen, wo es ging. Wo er meinte, dass er diesen Glauben an Gott beweisen musste, zeigen musste. Und wie verhält sich Gott zu ihm? Gnädig, liebevoll, barmherzig, gütig, geduldig. Er zeigt ihm, dass in Anführungszeichen er recht hat, Gott recht hat. Mit dem Dilemma seiner Entscheidung oder Abrahams Entscheidung leben wir bis heute. Und das ist eben auch ein Teil meiner Wahrnehmung Gottes in der Geschichte, in der Prophetie, in unserer Zeit, in unserem Leben. Aber es gibt noch eine andere Schlussfolgerung daraus für mich. Ich brauche keine Brücke der Evolution, um an die Schöpfung zu glauben. Sei es drum. Sie ist auch nicht abhängig und Grundlage für mich, ob ich ewiges Leben bekomme oder nicht. Es gibt einen einzigen Punkt, der dafür entscheidend ist. Die Annahme Jesu Christi. Und alles andere, Leute, ist mir sowas von daneben. Und deswegen bin ich traurig drüber, wenn man sich da die Köpfe einschlägt. Tut mir leid, ich kann da wirklich ein großes Herz haben und jedem seinen Standpunkt lassen. Ich wünschte mir, dass mir auch mein Standpunkt akzeptiert wird und nur in Anführungszeichen, weil ich Kreationist bin, in eine Ecke gestellt werde, in die ich mich überhaupt nicht sehe und überhaupt nicht sein will. Ich glaube wirklich an 6-Tage-Schöpfung. Ich traue Gott das zu und das ist es, worum es mir geht. Gott traue ich das zu. Und das macht meinen Glauben aus. Und darüber bin ich dankbar und lade ich letztlich dazu ein und wünsche uns dazu Gottes Segen. Amen. Wir wollen noch gemeinsam beten. Unser allmächtiger Herr und Gott, Vater, Schöpfer der Erde und des Himmels. Wir sind hier als deine Kinder, die du gewollt, die du liebst, die du begleitest, denen du nahe bist. Und so hab Dank für diesen Tag, für dieses Erlebnis, für diese Erfahrung, für dein Wort, das uns hält, das uns trägt, das uns Hoffnung gibt, das uns Zuversicht gibt. Herr, und so warten wir auf dein Kommen, auf die neue Erde, auf deine Neuschöpfung. Und wir freuen uns darauf. Und wir bitten dich, erhalte uns diese Zuversicht und Gewissheit und lass sie lebendig sein, dass sie ansteckt, dass sie mitreißt, dass Menschen sich dir uns anschließen und dir gerne nahe sind. Hab herzlich Dank dafür. Amen.
Amen. Der Friede und Segen Gottes sei mit euch heute an diesem Sabbattag und ganz besonders in der kommenden neuen Woche. Amen.
Amen.